Ja, richtig gehört, der Brutpapst ist im Haus. Bernd Kütscher wurde 2023 zusammen mit Johann Lafer für seine Brotbibel ausgezeichnet und von der Zeit zum Brotpapst ernannt. Als Geschäftsführer des Deutschen Brotinstituts wacht er über die Qualität unserer liebsten Kohlenhydrate und coacht nebenbei die deutsche Bäcker-Nationalmannschaft. Mit den brutalen Innungsbäckern Christian und Tim wirft der Direktor der Bundesakademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim, dem Mekka des Bäckerhandwerks, in diesem Broadcast einen Blick auf die Errungenschaften der vergangenen zwei Dekaden und auf die Potenziale der Branche. Wie Brot aus der Bäckerei um die Ecke nicht nur rein geschmacklich gegenüber Discounterware auftrumpfen kann, warum er das Gerede übers Bäckersterben nicht teilt, was deutsche Bäckermeister in Hawaii zu suchen haben und warum Ernährungswissenschaftler Brot zuvorderst Vollkorn empfehlen, das und nichts weniger als die Antwort auf die Frage, welche gesellschaftliche Aufgabe den Bäckereien mehr und mehr zufällt, erfährst du in dieser ballerstoffreichen Folge der Brutalen Bäcker von und mit Christian Dick, Tim Nesser und Bernd Kütscher.
Die brutalen Bäcker, knusprig, frisch und lecker.
Wow. Ja, da sind wir wieder. Sehr, sehr schön. Also ich freue mich sehr, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen, lieber Bernd, hier im Podcast. Christian und ich sind ein bisschen aufgeregt,
ja.
Weil du ja das Bäckerhandwerk schon sehr geprägt hast, sind wir der Meinung. Wir fangen einfach mal ganz, ganz schnell an, um reinzukommen, und zwar mit 5 brutalen, ofenfrischen Fragen. Frage.
Was, wir müssen noch kurz Bernd
vielleicht so, Entschuldigung.
Noch was dazu sagen. Du wirst das Gefühl haben, du möchtest eigentlich dich ein bisschen rechtfertigen. Darfst du leider bei den 5 brutalen Fragen leider nicht.
Nicht.
Es gibt nur A oder B.
Und erstmal hallo auch von meiner Seite. Und ich hadere immer noch mit Mekka und Papst. Das passt für mich so nicht ganz zusammen von den Religionen her, aber okay.
Finde ich auch. Ich weiß nicht, was da unser Einsprecher irgendwas gemacht hat. Ja.
Ja, wir fangen einfach mal an, lieber Bernd. Mit welchem Schulleiter fühlst du dich mehr verbunden? Albus Dumbledore von Harry Potter, der die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei leitet. Oder Seymour Skinner von den Simpsons, der die Grundschule in Springfield leitet.
Erster hat mir so viele Haare, das finde ich beim Schulleiter nicht gut.
Aber ich glaube, das ist ein ganz schöner Chaot.
Ja, cool.
Bernd, man sieht dich eigentlich immer irgendwie unterwegs. Was für mich irgendwie die Frage war, wo tankst du eigentlich deine Kraft? Ist eher die Stille, die Einsamkeit? Oder ist eher der Austausch in Gesellschaft unterwegs mit Menschen?
Also sowohl als auch. Kraft tanken ist wichtig. Ich nehme mir auch meine Auszeiten, die sind nicht öffentlich, weil ich sie nie poste. Aber mal ein Wochenende, verlängertes Wochenende oder mal eine Woche Urlaub. Mehr als 1,5 Wochen mache ich nie, weil dann bleibt zu viel Arbeit liegen. Ich komme sehr schnell runter, sei es in der Natur, sei es mit Freunden bei einem weinseligen Abend, sei es beim Karneval. Das gelingt mir zum Glück ganz gut. Ich habe diese Fluchten aus dem Alltag und die braucht man auch, weil ihr wisst, ich gebe sehr viel Gas und da muss man zwischendurch bremsen, das ist wichtig.
Da hast du recht, aber du hast jetzt gerade beides beantwortet, A und B. Es gibt nur einsam oder in Gesellschaft.
Er macht einfach
Fasnacht also, und sorry, wann dann liegt irgendwie eine ziemliche Bandbreite.
Es kommt drauf an, ja.
Wir akzeptieren das jetzt mal. Bei unserem letzten Besuch, wo wir uns gesehen haben, da waren wir bei dir in Weinheim beim Brotforum 2025. Da ging es natürlich sehr viel, gerade im letzten Block, um Nachhaltigkeit, um landwirtschaftliche Nachhaltigkeit und so weiter. Ich würde gern von dir wissen, wenn du die Wahl hättest, würdest du dich für ein Biobrot entscheiden oder würdest du dich für ein konventionelles Brot entscheiden?
Oh, das ist jetzt wieder, ne? Also,
ja, und es gibt nur A und B. Und da akzeptieren wir jetzt nichts.
Ganz ehrlich, für A oder B, nachdem wo die Qualität besser ist. Also sorry, man kann ja konventionell sehr, sehr gute Qualität backen und auch in Bio-Qualität. Das hat weniger mit dem Getreide zu tun als mit der Kunst des Bäckers. Von daher zeigt mir das Brot und ich sage euch A oder B.
Ja. Sehr gut.
Clever.
Ja, Frage 4. Was ist für dich wichtiger, wenn du dich entscheiden müsstest? Vielleicht für die Bäckereien in Deutschland, vielleicht aber auch für deine Akademie. Innovation oder Tradition?
Ich glaube, dass Innovation wichtig ist. Also Tradition bedeutet ja letztlich auch eine Weiterentwicklung. Ja, also haben wir schon immer so gemacht. Das ist so der Hassspruch. Tatsächlich, der Markt verändert sich, wie ihr wisst. Wer den Markt für die Zukunft gestalten will, muss sich mitverändern. Da sind Innovationen wichtig. Ich sag mal, unter Wahrung der Tradition.
Ja, das sehe ich auch so. Ich würde mich auch für Innovation eher entscheiden. Ne? Jetzt kommt eigentlich eine Frage, da wollen wir einfach mal wissen, ob du beim Brotforum, wo wir uns letztes Mal gesehen haben, einfach zugehört hast. Wir hatten ja die Direktorin des Einkaufs von Liken bei uns im Brotforum, und da ging es ja um die Golden Toast Produktion. Wie hoch kann man die Toastbroten von Golden Toast stapeln, der Jahresproduktion A bis zum Mond oder B bis zum Mars?
Ja, das war bis zum Mond. Das ist schon
ist verrückt, gell?
Erschreckender
Herz. Ja, ja.
Und ich frage mich, was das über die Genusskultur der Deutschen aussagt. Aber gut, da arbeiten wir dran.
Ja, und sie hat ja von Deutschland gesprochen. Weißt du, also ja. Liken ist ja vor allem, glaube ich, im deutschsprachigen Raum tätig. Ja? Boah, fand ich echt, als ich das gehört habe, heftig. Ja?
Krass, ja.
Ja, wir haben es ja eben schon ein paar Mal angeteasert. Vielen Dank. Du hast die 5 Fragen natürlich mit Bravour bestanden, lieber Bernd.
Die kann man auch gar nicht. Da kann man nicht durchfallen, Tim.
Nee, kann man
bei
nicht.
Bei den 5 Fragen kann man
das
nicht durchfallen.
Das ist das Gute an unseren 5 Fragen, dass man da nicht durchfallen kann. Ja, wir waren, wie gesagt, auf dem Brotforum, was du ja auch initiiert hast. Ich glaube, das war das 8. Brotforum. Und du machst halt unfassbar viel für die Branche. Und ich hatte auf der Rückfahrt, die Akademie liegt ja in Weinheim, habe ich 6 Stunden Zeit gehabt, mal wirklich richtig nachzudenken und das Brotforum Revue passieren zu lassen, und einfach habe ich meine Gedanken schweifen lassen und bin dann irgendwann, als ich kurz vor Prag war, auf den Gedanken gekommen, was wäre eigentlich mit dem Bäckerhandwerk los, wenn du, lieber Bernd, nicht die Akademie des deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim leiten würdest und wenn du nicht in der Bäckerwelt tätig bist.
Ja, ja, oder vielleicht anders gefragt, Bernd, was waren eigentlich so die Stellschrauben, die du gedreht hast, die jetzt im Nachgang eigentlich so den größten Einfluss haben? Weil du hast ja natürlich vor allem das Bäckerhandwerk nach vorne gebracht, insgesamt die Branche, also top. Aber was waren so im Nachgang, man kann ja sein Leben einfacher irgendwie, oder zurück, wenn man so zurückblickt, so, oh, das war eigentlich gut, dass ich das gemacht habe. Was waren das so deine Stellschrauben?
Das heißt ja immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Ja, zum Beispiel.
Es heißt aber auch, und das völlig zu Recht, Erfolg ist immer eine Teamleistung. Ja, natürlich bin ich so ein bisschen der Trommlauf der Galeere, aber ich ruhe auch mit und habe ganz, ganz tolle Teams um mich herum, sei es in der Nationalmannschaft, in der Akademie, im Brotinstitut, und ohne diese Teams ging ja auch gar nichts. So, jetzt habe ich von Haus aus, dafür kann ich nichts, die Eigenschaft, so ein bisschen Innovator zu sein. Im Englischen heißt das Rainmaker, das heißt, man gibt mir ein weißes Blatt Papier und ich mache da irgendwas draus. So. Und so kamen viele, viele Dinge. Ich glaube, eine der schönsten und jüngsten Entwicklungen war diese Brotsommelier-Bewegung. Wir haben jetzt 280 Leute in 12 Ländern und es waren auch viele Brotsommeliers beim Brotforum da. Tim gehört ja dazu. Bei Christian lief es anders. Er hat das an seinen Vater delegiert.
Ja. Genau, ich kann das natürlich in
meiner
Signatur. Sommelier Sohn. Ja.
Nein, also diese Bewegung hat spürbar was mit der Branche gemacht. Wir haben jetzt wieder Starbäcker und ich freue mich, dass, wenn man in eine Lufthansa-Maschine steigt, dass es dann der Speisekarte plötzlich ein Brot von Brotsommelier gibt und darüber die deutsche Brotkultur erzählt wird. Und ich freue mich, dass es jetzt Fernsehbäcker gibt und Podcasts gibt und viele, viele andere Dinge. Also da ist ein Stück Bäckerstolz entstanden, der vielleicht vorher gefehlt hatte. Dazu kommt ja diese Sprache des Brotes. Und ich bin sehr dankbar, so viele Impulse setzen zu dürfen. Weiß aber auch, also niemand ist unentbehrlich, also der Friedhof ist voll mit Menschen, die sich für unentbehrlich halten. Ich werde auch getrieben durch das Team und das Team ist auch in der Lage, das hier auch mal ohne mich weiterzumachen. Ja, also von daher hängt nicht alles an meiner Person, das wäre auch schrecklich.
Großartig, wirklich, Bernd. Ich finde es immer schön, wenn du irgendwie eine Veranstaltung machst oder wenn du irgendwie deine Finger im Salat hast, wie du es selber sagst. Man weiß, das wird eigentlich ein Erfolg und es wird immer gut. Ja,
ja, und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wenn vielleicht, also zum Beispiel, was ist mit den Metzgern passiert, was ist mit anderen Handwerken passiert und so weiter. Und wir haben ja die Akademien und auch diese Ausbildungszentren, die am Ende des Tages also zu einer guten Ausbildung führen. Ich meine, du kannst bei dir in der Akademie, können wir Sauerteigkurse belegen, natürlich den Meister machen, den Brotsommelier, aber auch die wirklich tiefen Kurse, die uns wirklich mit Experten dann, mit Expertenwissen dann wirklich versorgen und sagen, okay, hier, der Sauerteig, sollte ein bisschen milder geführt werden vielleicht, oder das ist eine Idee, die man umsetzen könnte, um dann die Zugabemengen im Brot zu erhöhen und so weiter und so fort. Ich meine, da ist ja unfassbar viel Wissen, was ihr auch in den Akademien habt oder in der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim habt, aber auch in anderen Akademien natürlich. Aber ja, ist ja schon so, wenn man alle Akademien betrachtet, meiner Meinung nach, ist durch eure Innovation wahrscheinlich da einfach auch viel, viel entstanden. Und ja, ich bin da sehr, sehr dankbar. Ich meine, wenn ich jetzt in anderen Handwerk, also wir haben, glaube ich, auch im Brotforum drüber gesprochen, der Fliesenleger, da ist der, wusste das gar nicht, dass der Meisterbrief irgendwie nicht mehr wichtig war, um Fliesenleger zu werden. Und in Deutschland ist es ja so, dass wir Bäckermeister sein müssen, um eine Bäckerei zu führen. Und das sind schon ja wichtige Dinge, um diese Kultur dann am Ende des Tages auch leben zu können, oder?
Absolut. Jetzt hast du verschiedene Facetten angesprochen. Also Fakt ist, diese Impulse hier funktionieren nur, weil Menschen wie ihr immer wieder zu uns kommt, uns auch ein Stück weit fordert, mehr wollt. Das treibt uns an. Und uns meint in dem Fall nicht nur die Akademie in Weinheim, sondern auch die 10 weiteren Bildungsstätten im ADB-Verbund. Wir haben uns ja mal schon Anfang meiner Tätigkeit 2006 unter einer Marke verbunden, Akademie Deutsches Bäckerhandwerk. Das Logo tragen heute alle, sie haben auch alle den gleichen Namen. Also die Dresdner Bäckerfachschule heißt Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Sachsen und so. Und die Berliner heißt Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Berlin-Brandenburg. Also wir sind ja eine Marke und arbeiten auch intern sehr, sehr gut zusammen. So. Und die Aufgabe der Schulen ist ja nur, Plattform zu sein. Das heißt, da kommen Menschen hin und tauschen sich aus. Und jeder, der da kommt, ihr seid beide sehr, sehr erfolgreiche Bäcker, betrachtet das Ganze auch sehr ganzheitlich, denkt nicht zuletzt an den Kunden, weil der sollte immer im Mittelpunkt stehen. So, und solche Menschen treffen sich halt. Und da sind wir dankbar mit dem Weinheimer Brotforum oder dem Bread Summer Camp, dass sich da die völlig Brotverrückten treffen und neben der ganzen Weiterbildung noch eine gute Zeit haben, habe ich gehört.
Sehr. Ja, und sehr. Was mich aber auch immer wieder fasziniert, ich bin voll bei dir, dass wir Bäckerei, also es treffen sich ja im Brotforum, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen da platziert waren, wie viele Läden am Ende des Tages, die also über ganz Deutschland ja dann am Ende des Tages Brot verkaufen, und wie der Austausch, also warum tauschen wir uns unter Bäckereien so gut aus? Also ich kenne das, wenn ich durch Deutschland fahre, und Christian und ich, wir fahren sehr viel durch Deutschland und gucken uns sehr viele Bäckereien an, dass man auch immer mit offenen Armen irgendwo empfangen wird. Wir waren da und haben gesagt, ja, komm doch mal vorbei und komm du doch auch mal vorbei und dann lädt der eine den nächsten ein. Das ist, glaube ich, ja schon recht einzigartig, wenn man das vielleicht vergleicht mit anderen Berufen, oder?
Ja, Bäcker sind die besseren Menschen, das mal
gesehen. Okay. Meine ich doch.
Nein, also das hat was mit dem Familiären zu tun, in dem unsere Branche immer noch unterwegs ist. Die meisten Bäckereien, auch die großen, sind ja familiengeführt. Ja, an einem Tisch beim Brotforum, ich habe mal durchgezählt, saßen ungefähr 1500 Fachgeschäfte. Ja, dann, die saßen an einem Tisch, der eine hat 200, der andere 250, da war ganz schön viel los und die haben natürlich auch gesucht und gefunden. An anderen Tischen saßen dann wiederum die kleinen Bäckereien und die Bio-Bäckereien haben sich da gefunden und andere auch. So, und letztlich, wir sind doch eine Bäckerfamilie oder Brotfamilie. Ja, das heißt, wir haben doch nicht die anderen Bäcker als Wettbewerber. Unser Wettbewerber ist die eben beschriebene Trostbrotkultur, an der wir arbeiten dürfen. Das ist auch ein Stück weit Menschen überzeugen, Verbraucher überzeugen, Kunden überzeugen, dass Toastbrot jetzt nicht unbedingt das Beste ist für den Körper und dass das Brot vom Bäcker lange fermentiert, über Nacht gereift, Sauerteigführung und so weiter, vielleicht doch was Gutes ist. Und auch dafür gab es ja eine ganze Menge Impulse im Brotforum. Also ja. Brot ist der Ballaststofflieferant Nummer 1 in unserer Ernährung. Und alle Ernährungswissenschaftler, alle seriösen Ernährungswissenschaftler sagen, esst mehr Brot, in Klammern vor allem mehr Vollkornbrot.
Ja, Bernd, du hast angesprochen, wir sind eine Bäckerfamilie. Dennoch wird unsere Familie immer ein bisschen kleiner. Also wenn man sich die Bäckerfamilie 1950 vorgestellt hat, da war die Familie noch mit 55.000 Mitgliedern. Mittlerweile, 2025, geht man davon aus, dass wir ungefähr noch 9.000 ungefähr sind. Die Familie wird kleiner. Und da ist jetzt einfach mal die Frage, was würdest du sagen, was war in der Vergangenheit das Thema, warum oder welche Fehler wurden gemacht? Oder wiederum, was haben zum Beispiel Supermärkte oder Discounter besser gemacht wie wir? Warum wurde unsere Familie einfach kleiner? Warum wurden uns Familienmitglieder geklaut?
Also, erstmal bestreite ich, dass die Familie kleiner wird, weil es gab vor 20 Jahren gab es 46.000 Bäckereifachgeschäfte, die gibt es jetzt immer noch. Es ist aber natürlich so, dass mancher Bäcker keinen Nachfolger mehr findet und dann schließen muss. Es gibt dann natürlich auch welche, die wirtschaftlich scheitern. So, in der gleichen Zeit machen aber andere dann zwei, drei neue Filialen aus. So, das heißt, es gibt ja schon eine Veränderung, es gibt eine Konzentration, die es übrigens in jeder Branche gibt. Ich mag ja dieses Wort Bäckersterben überhaupt nicht. Ne? Da könnten wir auch von Banken sterben und Buchhandels sterben und Klamottengeschäfte sterben und Sportgeschäfte sterben. Also die Gesellschaft verändert sich. Natürlich auch getrieben durch das Internet und durch andere Phänomene. Plötzlich wollen die jungen Leute nicht Bäcker werden, sondern Influencer. So.
Mal
Und
miteinander verbinden vielleicht.
ja, in der Tat, das passiert ja. Ne? Nee, aber Fakt ist doch, wir haben seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, viel zu wenige Menschen, die in unseren Beruf gekommen sind und es fehlen einfach Hände. So, und wenn jetzt keine jungen Lehrlinge da sind, dann gibt es morgen keine Gesellen und übermorgen keine Meister und dann auch niemand, der eine Bäckerei übernehmen kann. So, das führt natürlich auch zur Konzentration. Wir haben einen kräftigen Nachwuchsmangel, deshalb sollten hier Verbraucher zuhören. Ja, Bäcker ist ein wunderbarer Beruf. Und die Chancen in diesem Beruf sind ja riesig. Also unsere Meisterschüler werden derart umworben. Ja, denn wird derart der rote Teppich ausgerollt, und zwar international. Die kriegen Angebote aus Hawaii, aus Neuseeland, das ist der Wahnsinn. Ja, also als Bäcker ist man doch sehr gefragt und das ist doch schön.
Ja, finde ich schön. Bernd, du machst das echt sehr gut. Ich habe eigentlich jetzt vor allem eigentlich gedacht, so bei der Frage, wohin war das Problem? Man hat ja zum Beispiel auf dem Brotforum auch mitbekommen, dass zum Beispiel die Marktanteile in Österreich ganz anders verteilt sind. Ne? Dass eigentlich dort der Supermarkt, der Discounter viel mehr Brot verkauft als eigentlich eine traditionelle Bäckerei oder Fachgeschäfte. Da finde ich eigentlich das Interessante, ob das eigentlich eine Entwicklung wird, die auch in Deutschland oder wie siehst du die Zukunftsprognosen, wird es auch so sein, dass eigentlich der Brotabsatz vor allem über Discounter und Supermärkte in Zukunft gemacht wird?
Es kommt drauf an. Also, wenn jetzt die Entwicklung so weitergeht, wie sie derzeit läuft, verändern sich die Marktanteile dahingehend, dass das Brot tendenziell mehr und mehr beim Discounter gekauft wird und weniger beim Bäcker. Achtung, das Brot. Ich rede nicht vom Snackgeschäft. Der Bäcker ist inzwischen auch ein Gastronom. Ja, viele Bäckereien sind nicht nur Verkaufsstätten von Backwaren, sondern sind so das tägliche kleine Glück und dieser warme Platz, wo du dich hinsetzen kannst. Und einer der Referenten beim Brotforum, der Johann Schäfer, hat ja auch berichtet, dass er aktiv von Bürgermeistern umworben wird, die darum bitten, dass man doch in ihrem Ort bitte so ein Bäckereikaffee macht. Ja. Weil früher hat man da Dorfgemeinschaftshäuser hingebaut, die hat kaum jemand betrieben, die Dinger standen die ganze Zeit dunkel da. Eine Bäckerei wird oft 7 Tage die Woche betrieben und da kann man sich von morgens bis abends treffen und der Bürgermeister muss sich um nichts sorgen. Er muss keine Mitarbeiter abstellen, sondern der Bäcker betreibt es. Also die Bäckerei der Zukunft ist ja nun mehr als nur eine Brotverkaufsstätte, deshalb ist der Brotmarkt alleine mir etwas zu eng. Aber ja, wir können natürlich auch ein Stück weit drauf hoffen und da baue ich auf die Brotsommeliers wie dein Vater Christian und dich Tim und alle anderen auch. Wie gesagt, es sind 280, 30 sind in Ausbildung in 10 Ländern, also da passiert eine ganze Menge gerade. Wir bilden ja auch Englischsprachige aus. Ja, da baue ich einfach drauf, noch mehr Kunden mitzunehmen und einfach die ehrlichen Vorteile eines Handwerksbrotes zu kommunizieren. Ja, es macht einen Unterschied, ob man so ein Toastbrot in sich reinschiebt, was ja nie schimmelt, ja, oder ein voll fermentiertes Handwerksbrot. Ich sag, wenn ich selbst mal hier Verbraucherabend durch die Akademie führe, sage ich immer, naja, wenn das Toastbrot nicht schimmelt, also die Natur das nicht vernichten kann, glaubt ihr, das ist gut für euren Körper? Dann
Boah, das
werde ich
ist
immer ganz
gut.
nachdenklich.
Und du sprachst es eben an, Bernd, die Bäckerei der Zukunft. Was glaubst du, was ist unsere Aufgabe? Also was ist die Aufgabe der Akademie ja auch? Und was ist die Aufgabe der Bäckereien, die Zukunft zu gestalten? Also wie stellst du dir die Bäckerei der Zukunft vor? Was sollten wir tun? Welche Antwort sollten wir sein auf die zukünftigen Probleme, die ja eine Gesellschaft immer irgendwo hat? Also zum Beispiel, die neue Generation soll ja die einsamste aller Zeiten werden, aufgrund der sozialen Medien, weil wir uns eigentlich gar nicht mehr wirklich begegnen, zum Beispiel. Wie stellst du dir die Bäckerei der Zukunft vor?
Also wenn ich es auf ganz kurzes Fazit zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Kunden glücklich machen. Und zwar sehr ganzheitlich. Ja, also nochmal, Brot kriegst du heute an jeder Straßenecke. Du kriegst es an der Tankstelle, du kriegst es per Internet geschickt, da passieren schlimme Dinge. Ja, auch Lieferservice und so weiter. So. Aber was du halt nicht per Internet oder sonst wo kriegst, das ist dieser Glücksmoment, wenn du in eine Bäckerei reinkommst, es duftet gut, die Warenpräsentation lacht dich an, im besten Fall auch die Verkäuferin. Ja, das ist immer wieder Schulungsbedarf, wir wissen. So, und du hast einfach diesen Glücksmoment, ja. Du darfst dir aus der Theke was aussuchen und jeder kann sich das ja auch leisten. Ja, das ist ja immer noch das kleine bezahlbare Glück. Und im Grunde der glatte Gegenpol zu dieser immer einsameren Gesellschaft, wo zwar jeder 500 Freunde bei Insta hat, aber keinen mehr kennt, den er gerade anrufen könnte.
Und glaubst du, dass die Bäckerei der Zukunft vielleicht auch so eine Art, also wenn ich mir die Bäckerei der Zukunft vorstellen würde, wir haben ja verschiedene Konzepte, wir sind zum Beispiel mit einem reinen Brotkonzept unterwegs, was übrigens auch gut funktioniert, wenn man meiner, also wir arbeiten unfassbar viel an den Qualitäten und glaube ich, können uns das mittlerweile, haben wir uns das getraut, das auch zu machen. Aber wir haben halt auch ein großes Kaffeekonzept. Wir nennen es Bäckerei und Kaffee, Braker Mühle, zum Beispiel den Backdrive bei uns in Prag. Und ich beobachte immer, ich habe eine Rentnerin beobachtet. Das war unfassbar stark. Also die war, ich bin der Meinung, war über 95 Jahre alt. Also ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern. Und sie hat sich immer dann hingesetzt vor unseren Tresen und hat dann beobachtet, wie das Leben so spielt in dem Backdrive. Also wir haben ja dann Gäste, die da sitzen und frühstücken, wir haben Gäste, die Brot kaufen, wir haben die Interaktion mit dem Verkäufer, mit der Verkäuferin. Und ich hab die immer sitzen sehen und dann haben wir sie mal gefragt, was macht? Ja, das ist für mich das pure Leben. So, und das ist ja vielleicht auch eine Antwort auf die immer einsamer werdende Bevölkerung, wenn es so ist. Einfach wieder das Leben spüren in allen Emotionen, die dann da so sind. Ja, also es gibt ja nicht immer nur, wenn wir jetzt bei uns mehrere Kunden am Ende des Tages oder Geschäfte machen, also das Tauschgeschäft vollziehen, sage ich jetzt mal, da kommen Kundenbegegnungen zustande, sind ja nicht alle positiv. Ne? Also wir haben ja auch, wo es dann sagt, oh, warum ist das Brot so dunkel und was und dann ist eine Bestellung verloren gegangen und oh shit, habe ich ja gar nicht weggepackt und dann zanken die sich manchmal so ein bisschen, aber sind eigentlich oder haben immer das Ziel eigentlich super freundlich zu sein. Das ist ja auch irgendwo gehört ja alles dazu. Also da passiert ja was. Also in einer Bäckerei, in einem Bäckereifachgeschäft. Und ich liebe das auch. Und die Rentnerin, ich weiß leider ihren Namen nicht, die hat mich so auf diese Ideen gebracht, dass ich mich einfach auch hinsetze jeden Morgen und dann gucke, was da so passiert. Ich finde das total spannend. Ich weiß nicht, guckt ihr auch gerne? Ich setze mich manchmal einfach nur hin und gucke zu. So. Ich finde das eigentlich total geil, was da denn so passiert. Ja.
Christian, du darfst zuerst antworten.
Ja.
Bei uns ist das natürlich, wir sind natürlich als zum Unterschied zum Tim sind wir natürlich sehr dörflich geprägt und da ist natürlich auch diese Persönlichkeit ganz wichtig, also dass man seinen Nachnamen kennt und sonst irgendwie. Und ich glaube, da gebe ich vor allem Bernd recht, dass wir Begegnungsorte sind, dass wir nicht irgendwie, egal ob du jung oder alt bist, man weiß genau, der kommt rein, trinkt sein Cappuccino, isst sein Streusel, ja. Und ich glaube, das ist sowas, so eine kleine Wertschätzung in der heutigen Zeit, wo eigentlich alles nur noch anonym ist, ja. Es gibt eigentlich, man interessiert sich mehr für irgendwelche Influencer, ja, die irgendetwas posten, da weiß man mehr über die familiären Verhältnisse zu Bescheid, wie eigentlich einem Bekannten, den man schon öfters getroffen hat, so, ja. Und da finde ich halt gerade, dass das eigentlich auch so ein Teil von der Wertschätzung ist, glaube ich, den wir als Bäcker dem Kunden geben. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Teil, was ziemlich wichtig ist. Das Freundliche, der Begegnungsort, das nicht anonyme zu sein. Und ich glaube, das ist uns als gerade dörflich geprägter Bäcker nochmal viel wichtiger, glaube ich, wie jetzt zum Beispiel in der Stadt. Ich glaube, bei Tim jetzt zum Beispiel, da wird es schwierig, jetzt jeden mit Namen zu kennen. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass wenn du jetzt in einem Stadtteil drinne bist oder sonst irgendwie, dass das funktioniert. Aber ich glaube, es ist diese Wertschätzung, die wir auch gegenüber dem Kunden geben. Ja? Und
Du,
natürlich gibt es auch das, was Tim sagt,
wenn
dass
ich
da
da,
immer
wenn ich
wieder
da ein,
Stress gibt und sonst irgendwas. Ja?
wenn ich da eingreifen darf, bevor du Bernd dann auch antworten darfst. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele unserer Mitarbeiter in unserem Unternehmen den Kunden mit Namen kennen. Das ist unfassbar und wahrscheinlich das Wertschätzendste, was du überhaupt geben kannst. Und ich beobachte auch immer, weil ich mich ja wirklich dahinsetze und beobachte, dass wir eigentlich einen unfassbar hohen Stammkundenanteil haben. Also wir wiederholen die Dinge ja immer wieder. Und dann kommen, es kommen täglich dieselben Leute eigentlich ins Bäckereifachgeschäft und erleben dann da ihr Frühstück, ihre Mittagspause oder ihren Kaffee und Kuchen. Und deswegen, es ist erstaunlich, wie die wissen ja in der Regel schon, also heute Morgen stand ich da, ich habe auch gefrühstückt im Laden, die wussten genau, was ich nehme. Also ja auch zu mir, ne? Die wussten ja genau, was ich nehme. Ich sag, und ich kann mich immer nicht entscheiden zwischen Zwiebelmett und Fleischsalat. So, und dann sagt sie immer Zwiebelmett oder Fleischsalat, und dann sage ich immer irgendwas, ich weiß überhaupt nicht, was ich gesagt habe, und ich bekomme auch irgendwas, ist egal, weil ich beides gleich, ich weiß selber nicht mehr, was ich bestellt habe. Wahrscheinlich, die können auch einfach irgendwas raufpacken, die wissen, ich nehme einen doppelten Espresso, die wissen, ich nehme mein Wasser dazu. Und dann, das ist so ein bisschen auch Heimkommen, ne? Also für mich persönlich sowieso, ja. Aber ich glaube auch für Gäste, die im Fachgeschäft kommen.
Ja, es ist diese Idee, die auch mal Starbucks hatte, irgendwie das dritte Zuhause zu sein. Das erste Zuhause ist das Zuhause. Da ist man dann oft nur zum Schlafen und vielleicht noch ein bisschen rumscrollen, Fernseh gucken, Wäsche machen, was auch immer. So, dann, dass das auch ein wesentliches Zuhause ist ja der Arbeitsplatz. Da verbringen wir, glaube ich, alle drei deutlich mehr Zeit als zu Hause. So. Und dann gibt es ja noch das dritte Zuhause. Das ist eben der warme, weiche Platz. Das möchte Starbucks sein. In Deutschland sind es die Bäckereien. Aber wir aufpassen müssen, es kommt jetzt aus dem Norden so Espressohaus und so. Den Platz möchte man uns streitig machen. Aber die Frage von dir, Tim, war ja, ob wir auch so uns gerne mal in Bäckereien setzen und das beobachten. Und die eindeutige Antwort ist ja. Zum Beispiel, wenn ich da mal beruflich unterwegs bin, ich würde niemals ein Frühstück im Hotel buchen. Abgesehen davon, dass das horrend teuer ist, sind es dann schlecht aufgebackene Brötchen. Die waren vielleicht mal, auch Industriebrötchen können ja schmecken, aber wenn die, ich sag mal, vor 4 Stunden schlecht aufgebacken sind, dann schmecken sie halt nicht, sondern sind trocken. So. Deshalb, ich gehe dann generell in eine Bäckerei, da kriege ich für 5, 6, 7 Euro was Leckeres, werde satt, setze mich in die Ecke, beobachte das Ganze und lerne immer dazu. Ne? Also sowohl, wie man es besonders gut macht, als auch andere Dinge, wie Kunden reagieren. Und es ist generell gut, dahin zu schauen, was die Kunden wollen, wie Kunden reagieren, es einfach besser zu machen als die Konkurrenz. Und dann gibt es auch keine Probleme.
Ja, sehr schön. Lieber Bernd, du hast ja unfassbar viele Ideen und unfassbar viele, wie sagst du, deine Finger im Salat oder was? Ich weiß es nicht. Es wurde gerade das Brot des Jahres ausgezeichnet. Welches ist es geworden und was hat es mit dieser Aktion auf sich? Und hast du da auch deine Finger im Salat?
Ja, also zufällig ja. Nein, also die Story ist, mir ist irgendwann mal so ein Medienbericht begegnet, der Vogel des Jahres. So. Ist schon ein paar Jahre her. Und dann danach kam der Baum des Jahres. Und dann dachte ich so bei mir, naja, warum machen wir nicht das Brot des Jahres? So, jetzt leite ich ja auch das Deutsche Brotinstitut, wie euer Sprecher am Anfang gesagt hat. Und das Brotinstitut hat einen wissenschaftlichen Beirat. Das ist natürlich ein sehr seriöses Gremium. Und dann habe ich dann 2017 das erste Mal gesagt, Mensch, lass uns doch ein Brot des Jahres wählen. So, in der Regel breiten wir das hier vor. Das heißt, ich denke mir da mal eine Brotsorte aus, die irgendwelche Mehrwerte hat. Das war mal schon das Dinkel-Vollkornbrot und im letzten Jahr war es das Weizen-Vollkornbrot. Das war auch das Roggenbrot schon, das Holzofenbrot. Und in diesem Jahr, 2025, das Nussbrot, Brot des Jahres, auch wegen dieser Vorteile. Durch die Nüsse kommen ja noch wertvolle Fette ins Brot, normales Brot, sehr fettarm. Ja, durch die Nüsse kommen auch sekundäre Pflanzenstoffe rein, noch ein paar zusätzliche Vitamine, Mineralstoffe. Und deshalb ist das Nussbrot zum Brot des Jahres gekürt worden, aber nicht durch mich selbst. Ich arbeite nur im Hintergrund, sondern das macht der Präsident des Bäckerhandwerks zusammen mit dem Ernährungsminister. Ja, Landwirtschaft und Ernährung, Cem Özdemir. Das hat auch schon seine Vorgängerin gemacht, die Julia Klöckner. Wir rechnen auch damit, dass wir das nächstes Jahr auch so wieder hinbekommen im Januar auf der Grünen Woche. Wir wissen noch nicht, wer der Minister oder Ministerin sein wird. Wir wissen aber jetzt schon, was Brot des Jahres 2026 sein wird. Ich darf es aber nicht verraten. Ich habe auf die Bibel geschworen, dass ich es niemandem verrate.
Auf die Brotbibel.
Auf die Brotbibel, genau. Auf die Brotbibel.
Ja, sehr gut. Ja, spannend. Wir haben ja, also wie gesagt, das Brotforum hat mich dann schon recht geprägt und wirklich nachdenklich. Ich hatte ja 6 Stunden Zeit, ey, was will ich da machen? Da musste man nachdenken. Und zum anderen hatten wir ein großes Thema der Nachhaltigkeit. Und es gab sehr, sehr spannende Vorträge darüber. Zum Beispiel ein Vortrag von Dr. Felix Prinz zu Löwenstein. Er ist selber Landwirt und Agrarwissenschaftler. Und ich fand diesen Vortrag sehr beeindruckend und vielleicht auch ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Denn es ging um Monokulturen, Insektensterben, ökologischen Landbau.
Oh, heftiges Thema, was du jetzt da aufmachst.
Ja, ja, ich weiß, es ist ein Riesenthema und ich glaube, wir hatten auch in der Podcast-Folge schon mal drüber, über Nachhaltigkeit und so weiter, ist ja sowieso ein Thema, wir brauchen es ja nicht wegdiskutieren, es gibt es. Und er sprach dann von am Ende des Tages stabilen Systemen, die wir brauchen, um die Zukunft am Ende des Tages gestalten zu können. Was könnte unsere Antwort sein in der Zukunft, um nachhaltig zu sein, um Nachhaltigkeit zu leben als Bäckerei oder vielleicht auch in der Akademie als Beispiel oder was wir schulen können oder?
Also ich fand den Vortrag auch so beeindruckend. Ich kannte ihn vorher nicht persönlich. Ich habe mich halt umgehört, wie ich das immer mache bei Veranstaltungen. Wen könnte man da nehmen? Und es gilt ja nicht, bei derlei Veranstaltung die gleichen Leute zu zeigen, die schon bei 10 anderen Bäckerveranstaltungen waren, sondern mal neue Leute zu finden, die Impulse geben können. Das ist ja in vielen Fällen gelungen. Und unter anderem bei ihm, er ist ja so der absolute Öko-Pionier, war so damals Galionsfigur und hat dann aufgefordert, diesen Pfad, also diese Öko-Bewegung, mit ihm gemeinsam auszutrampeln und dass wir alle Pfadtrampler werden. Das fand ich sehr beeindruckend.
Stimmt, ja.
In der Tat, um es kurz zusammenzufassen, er sprach davon, dass wir Menschen ja in einem biologischen System leben, was eng miteinander verknüpft ist. Da hängt alles mit allem zusammen. Die Natur braucht uns weniger als wir die Natur. So, und deshalb sind wir gut beraten, darauf zu achten und vielleicht unser ökologisches Tun ein bisschen zu hinterfragen hier und da. So. Und das meint natürlich auch Getreideanbau, das meint natürlich auch viele, viele andere Dinge und das meint ja generell die Nutzung von Ressourcen. Ja, wir leben etwas über unsere Verhältnisse hinaus. Wir sind nicht enkelgerecht. Das war der alte Name von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein Wort, das ist viele hundert Jahre alt. Und damals hieß es einfach enkelgerecht. Da war ein Forstwirt. Der hat mal festgestellt, wenn wir nur so viele Bäume aus dem Wald rausnehmen, wie nachwachsen, da bleibt noch was für die Enkel übrig. So. Im Moment leben wir als Menschheit nicht ganz enkelgerecht. Das heißt, wir verbrauchen Ressourcen, die irgendwann fehlen werden. Da hat einfach sehr wertvolle Impulse gegeben, uns alle sehr zum Nachdenken gebracht. Und so wie du, lieber Tim, hatten viele einen weiten Weg nach Hause und hatten die Gelegenheit, das nochmal ein bisschen für sich persönlich zu hinterfragen.
Und was meinst du, was könnten wir vielleicht als Bäckereien noch, können wir noch aktiver werden in verschiedenen Dingen? Haben wir da, hast du Ideen vielleicht oder gibt es da die Sachen vielleicht, die man auch schulen kann in der Akademie, was man vielleicht machen kann? Also gibt es vielleicht Überlegungen, ich weiß es ja nicht, Kurse der Nachhaltigkeit oder ist das eine Sache? Ich meine, bei uns ist ja auch immer die Frage, wir wollen das Unternehmen auf die nächste Generation übergeben. Das ist unser Ziel. Das heißt, wir müssen ja per se nachhaltig, also im Grunde ist es ja auch wie der Enkel, kommt der Enkel damit klar, müssen wir so arbeiten. Und was sollten wir tun als Bäckerei? Wie können wir da rein? Also wie können wir da damit umgehen oder was für Antworten können wir wählen oder finden?
Also zum Thema Kurse, ich versuche, wie ihr wisst, ja immer ein bisschen vorzudenken. Ja, ich habe mal vor 18 Jahren das erste Facebook-Seminar gegeben. Da wurde mir geschlossen der Vogel gezeigt, was denn das mit unserer Branche zu tun hat. Inzwischen denkt man anders drüber. Ja, wir machen seit 4 Jahren TikTok-Seminare, also schon lange keine Facebook-Seminare mehr. So. KI ist ein Thema, mit dem ich die Branche seit 2 Jahren so ein bisschen bedränge, nach dem Motto, schaut dahin, da tut sich was und mehr tun es dann auch. Man kann sich damit einfach sehr viel Zeit und Geld sparen, wenn man es klug nutzt. So, und wenn ich einen Kurs nicht verkaufen möchte, dann schreibe ich Nachhaltigkeit in die Überschrift. Das ist das absolute Killerwort, das will keiner, obwohl die Bedeutung ja sehr hoch ist. Ja. Die Bedeutung sehr hoch ist, Nachhaltigkeit bucht niemand. Das ist der sichere Tod, das ist die garantierte Absage und Absagen haben wir eigentlich kaum. Deshalb bieten wir es nicht gezielt an, aber ihr wart beide mal längere Zeit hier zu diversen Kursen und wisst, dass ich auch die Meisterschüler, auch die angehenden Brotsommeliers doch sehr mit den Zukunftsthemen bedränge. Die haben da keine Wahl, die können nicht mehr rauslaufen, die haben gebucht und sitzen drin. So, und da kommt es zu schönen Diskussionen. Was jetzt die Bäckereien tun können, das tun sie eigentlich jeden Tag, weil die Bäckerei ist ja eigentlich der Inbegriff der Nachhaltigkeit. Bäckereien sind regional, die beziehen das Getreide aus der Region, die beschäftigen Menschen aus der Region, das Brot wird in der Region gebacken. Das ist diametral anders als das, ich sag mal, das Discounterbrot, das vor vielen Wochen, viele hundert Kilometer entfernt mal irgendwo produziert wurde. 90% vorgebacken, dann fällt es ein Plastiksack, dann wird es eingefroren, Karton, nochmal Plastik, Palette, auch die Palette wird gerappt, ja, nochmal Plastik, weil es schüttelt ja am LKW. Dann geht es in ein Zwischenlager, da wird der ganze Verpackungsmüll weggeworfen, umgepackt, dann geht es irgendwann zu Aldi, Lidl oder sonst wohin. So, und dann wird das Produkt, das ja vor vielen Wochen mal im Grunde fertig gebacken war. 90% vorgebacken heißt, es ist ein fertiges Produkt, ist vielleicht noch ein bisschen hell. So, ja, es hat eine stabile Kruste, es hat eine stabile Krume. Dann wird dieses Produkt, das gebacken war und dann gefroren war und verpackt wurde und transportiert wurde, nochmal wieder aufgebacken. Ja, also den Energiebedarf und den Bedarf an Verpackungsmüll kann man sich gar nicht vorstellen. Ich finde das widersinnig und ich finde das auch nicht nachhaltig. Und da sind Bäckereien in der Region tatsächlich die beste Antwort, meiner Meinung nach.
Und das Produkt selbst ist ja eigentlich auch, also unser Brot an sich ist ja, also ich glaube, ich weiß nicht genau, ich habe zwar aufgepasst, aber ich habe mir jetzt noch nicht alles.
720 Gramm, lieber Tim, 720 Gramm CO2 pro Kilo Brot. Zum Vergleich, bei Rindfleisch sind es irgendwie 18 Kilogramm und bei Butter sind es 23 Kilogramm. Also Brot ist wirklich ein klimagünstiges Lebensmittel, ja.
Okay. Zum Glück sind wir Bäcker geworden.
Ja,
das ist eher Glück.
Ja, wir sind alle drei reingeboren, wir können nichts dafür.
Ja, ja.
Aber das war wirklich Glück, ja.
Ja, cool. Christian, mein Lieber.
Ich würde sagen, wir machen so langsam Schluss, oder?
Christian, er wird immer Schluss machen. Er wird immer Schluss machen. Lieber Bernd, ja, wir kommen langsam zum Schluss. Es sei denn, du willst unbedingt noch was an unsere Brutalis raushauen, auf was sie vielleicht achten müssen beim Brotkauf. Also, was wäre deine Empfehlung an unseren Brutali, also den Kunden einer Bäckerei? Auf was soll er achten? Und wo soll er vielleicht die Augen und Ohren offen halten, was vielleicht wichtig für ihn wäre?
Der Brutali ist schon der bessere Mensch, weil er Kunde einer Bäckerei ist. Ja, und ja. Damit tut man sehr viel für die Region, damit tut man sehr viel auch sich selbst was Gutes, weil, wie gesagt, das ist nicht schnelle Brot ohne Reifezeit, sondern das hatte lange Zeit zum Reifen. Ich kann ihm empfehlen, ab und zu auch mal ein Vollkornbrot dazuzulegen, das haben ja nur alle gehört beim Brotforum. Ja. Ballaststoffe, 90% der Volkskrankheiten wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes, 90% können vermieden werden, wenn die Menschen mehr Vollkornbrot essen. Und vielleicht ein bisschen weniger Fleisch und andere Dinge. So, und diese Botschaft kann man dem Brutalis hier auf dem Weg mal mitgeben.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Bernd.
Ja, mein lieber Bernd, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg in deinem weiteren Tun. Bleib bitte für die Branche, das wünsche ich mir so ein bisschen auch für mich selbst, egoistischer Wunsch, weiterhin so innovativ und denke dir bitte weiterhin so coole Dinge aus, die unsere Branche am Ende des Tages dann nach vorne bringen. Ja, wir kommen zum Ende. Vielen, vielen Dank. Alle Brutalis, die diese Folge hier gehört haben, wenn ihr Lust habt, empfehlt bitte gerne diesen Podcast weiter. Erzählt es eurer Cousine zum Beispiel. Und sie sollt auch einfach mal reinhören. Wir freuen uns und es macht uns Riesenspaß, den Podcast hier mit weiteren spannenden Gästen gestalten zu dürfen. Bis dahin und zum nächsten Mal alles Gute. Ciao.
Ciao, vielen Dank.
Tschüss.
Das waren die brutalen Bäcker, knusprig, frisch und lecker, von Nord nach Süd.